dafür das Leben von Samuel, dass du von Anfang an das kanntest und du weißt, was zusammengehört und was du gerne zusammenfügen möchtest. Und ich bete aber jetzt, dass du dein Wort hier austeilst, damit dieses Wort, was von dir kommt, das wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird dazu dienen und es wird ausführen, wozu es gesandt worden ist. Und Samuel, wir segnen dich, dass du das Wort austeilen kannst nach dem Ratschluss Gottes. Amen. Amen. Jetzt kannst du eine Predigt tun.
Halleluja. Ja, die einen oder anderen werden es vielleicht wissen, aber vor 15 Jahren circa war ich schon mal hier in der Gemeinde. Es gab eine Konferenz, eine Kooperation, Gemeinde Lebensquelle und CCU-Gemeinde. Und habe ich tatsächlich hier ein Theaterstück mitgespielt. Und ich habe Petrus auf dem Wasser gespielt, der auf dem Wasser gelaufen ist. Mich gerade daran erinnert, dass es schon einige Zeit her ist. Aber ich war schon mal hier, habe mich tatsächlich jetzt wieder daran erinnert. Genau, ja, ich habe mich ja schon kurz vorgestellt und freue mich, heute Gottes Wort austeilen zu dürfen. Und ich möchte gleich zu Anfang dich um eine Übung bitten. Magst du einmal deinen Arm senkrecht von dir ausstrecken? Magst du einmal mitmachen, senkrecht auszustrecken? Genau, also senkrecht ist so. Warum macht ihr alle so? Warum haben die meisten so gemacht? Weil ihr das bei mir gesehen habt, richtig? Aber wenige haben gehört, was ich gesagt habe. So einige waren irritiert. Ich sehe etwas, aber es stimmt nicht überein mit dem, was er sagt. Und einige haben doch so gemacht. Das ist ja senkrecht, das ist ja waagerecht. Aber genau darum geht es doch. Wenn wir Gottes Wort hören, dann geht es darum, dass wir zuhören. Und genau das verstehen, was Gott sagen möchte. Es stimmt oft nicht mit dem überein, was unsere Erfahrung uns zeigt oder was wir erlebt haben in unserem Alltag oder sonstiges. Aber es ist so wichtig, dass wir genau hinhören, wenn Gott zu uns redet. Und Gott möchte heute zu dir sprechen. Durch sein Wort, und ich habe den Titel aufs Herz bekommen für dich heute Morgen mit der folgenden Frage: Bist du berufen? Bist du berufen? Wer will gerne wissen, was seine persönliche Berufung von Gott ist? Wer will das gerne wissen? Oh, es sind viele. Okay, wer hat schon so eine Ahnung, welche Berufung Gott ihm gegeben hat? Wer ist da? Ja, auch schon einige, ja. Wem ist es egal, welche Berufung Gott ihm gegeben hat? Nein, Scherz. Da ist eine Berufung, die Gott für dich hat. Und wir möchten jetzt in Gottes Wort eintauchen, um herauszufinden, was sagt Gottes Wort zu meiner und deiner Berufung in unserem Leben. Und meine erste Frage, um dieses Thema zu eröffnen, ist: Wen fragst du? Ich habe mal die Geschichte gehört von einer Mutter mit ihrer Tochter. Und die sind im Wald spazieren gegangen, weil die Tochter es so gerne mag, im Wald spazieren zu gehen. Und während sie im Wald sind, kommt ein Gewitter. Und auf einmal fängt es an zu blitzen, zu donnern. Und die Mutter kriegt Angst. Die sind mitten im Wald. Man soll ja nicht bei Bäumen sein, wenn es blitzt und donnert. Und deswegen guckt die Mutter, dass wir schnell wieder nach Hause kommen. Und auf einmal beobachtet die Mutter ihre Tochter. Und die Tochter geht so umher. Und auf einmal bleibt sie stehen und lächelt so in den Himmel. Und die Mutter denkt sich: Was habe ich falsch gemacht? Wieso bei Blitz und Donner tanzt sie und lächelt sie in den Himmel? Und dann, als sie zu Hause sind, die Mutter kommt zu der Tochter: Mein Liebling, kannst du mir mal erklären, warum du in den Himmel schaust und lächelst, während es blitzt und donnert? Und dann sagt die Tochter Folgendes: Ja, Mama, wenn Gott Fotos von mir macht, dann will ich doch lächeln. Dann will ich doch lächeln. Wenn es blitzt, dann ist es doch ein Foto, das Gott gerade von mir macht. Und die Mutter war erfreut. Wow, so kann man das auch sehen. Wen fragst du? Wenn du die Mutter fragen würdest: Es ist Blitz und Donner, ein Unwetter, ganz schlimm, wir müssen fliehen. Wenn du die Tochter fragst: Gott macht gerade ein Fotoshooting mit mir und da will ich lächeln und tanzen und mich freuen. Wenn du verschiedene Menschen fragst, bekommst du verschiedene Antworten. Wenn du Menschen fragst, welche Berufung habe ich, wirst du verschiedene Antworten bekommen. Aber wenn du Gott fragst, wirst du immer dieselbe Antwort bekommen, weil Gott hat dich berufen von Anfang an und er wird diese Berufung nicht mehr ändern. Das muss ich natürlich jetzt auch begründen, das will ich jetzt auch gleich tun. Berufung. Aber eine Bibelstelle, die möchte ich mit euch gemeinsam lesen, die steht in Epheser Kapitel 4, Vers 1. Und ich möchte diesen Vers einmal vorlesen und dann näher mit euch betrachten. Epheser Kapitel 4, Vers 1. Ihr könnt am Beamer nachlesen oder eure eigene Bibel aufschlagen oder am Handys auftippen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Okay, das steht da. Und jetzt lasst uns mal kurz den Kontext anschauen. Hier ist ein Text, aber was passiert vorher? Hier schreibt Paulus diesen Brief an eine Gemeinde in Ephesus. Und er hat so gewisse Bedenken und Dinge, die passiert sind. Und er denkt sich, ich muss dieser Gemeinde einen Brief schreiben. Und was soll ich hier schreiben, Gott? Und genau das ist, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, zu schreiben für diese Gemeinde. Und in dieser Gemeinde geht es darum, dass sie eine gewisse Gnade empfangen haben. Und dass Gott möchte, dass sie diese Gnade weiterführen. Und dass sie in Einheit zusammen leben. Anscheinend gab es da Streitigkeiten in dieser Gemeinde. Paulus schreibt diesen Brief, weil er helfen möchte, dass diese Gemeinde wieder in Einheit zusammenkommt. Und er weiß, eine Antwort dafür ist, dass jeder erkennt, ich bin berufen von Gott. Und jetzt lass uns nochmal den Text anschauen. Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig. Einmal bis hierhin. Jetzt lass uns mal genau die Worte anschauen, hier stehen. Wandelt würdig. Was bedeutet das? Paulus schreibt an Christen, die an Gott glauben. Ja, sie beten, sie lesen die Bibel. Aber jetzt schreibt Paulus, ich ermahne euch. Ermahnen kann man auch übersetzen mit, ich ermutige euch. Ich ermahne euch, hat im Griechischen denselben Gedanken. Ich ermahne euch, wandelt würdig. Wandelt würdig kann man auch übersetzen mit, wie es sich gehört zu leben. Wie es sich gehört zu leben. Paulus hat hier Christen im Blick. Wenn ich das richtig sehe, der Großteil hier sind auch Christen. Und doch ermahnt Gott uns, wandelt würdig. Wandelt so, wie es sich gehört als Kinder Gottes. Wandelt würdig. Ist, was hier Paulus das Erste an die Gemeinde richtet. Und es bedeutet zu verstehen, was ist die Berufung, die Gott mir gegeben hat und wie kann ich gemäß dieser Berufung jetzt richtig leben. Aber wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, kannst du nicht dementsprechend richtig leben. Und du wirst vielleicht so leben, wie du es bei den Eltern gesehen hast oder wie du es bei den anderen Menschen siehst oder wie du es im Fernsehen siehst. Und du wirst denken, ja, soll ich so leben, soll ich so leben? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, wie es so klappt. Aber hier sagt Paulus, wandelt würdig eurer Berufung. Also du merkst, es ist so wichtig zu wissen, was ist deine Berufung, um dementsprechend leben zu können. Das Wort Berufung ist ein sehr großes Wort, es wird unterschiedlich gefüllt, aber dieses Wort Berufung hat aus dem Griechischen zwei Bedeutungen vor allem. Die erste Bedeutung ist Einladung und die zweite Bedeutung ist Aufforderung. Und das will ich kurz mit euch anschauen, was bedeutet Einladung? In Kürze wird ein Freund von mir heiraten. Und man verteilt dann Einladungskarten. Man will die Menschen zu seiner Hochzeit einladen und will, dass die dann auch kommen. Und es gab einen Moment, wo ich dann dachte, ey, mit diesem Menschen verstehe ich mich so gut, er wird mich bestimmt zu seiner Hochzeit einladen. Und dann kam der Tag, wo ich mitbekommen habe, dass er die Einladung verteilt. Und ich habe mitbekommen, mein Freund wurde eingeladen und mein Bruder wurde eingeladen und da wurde jemand eingeladen. Und ich warte schon so, wann kommt die Einladung endlich zu mir? Und es kam keiner. Und ich dachte mir, hat er mich vergessen? Hat er mich übersehen? Ist unsere Beziehung irgendwie komisch geworden? Wieso kriege ich keine Einladung? Und zuerst dachte ich, ja, ich habe sowieso was vor und keine Zeit und könnte sowieso nicht kommen. Aber innerlich war ich dann doch schon ein bisschen, warum wurde ich nicht eingeladen? Da war keine Einladung für mich da. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du gehofft hast, man sollte mich doch einladen oder wir verstehen uns doch so gut, wird da noch eine Einladung kommen? Und es kam vielleicht keine. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott hat eine Einladung an dich herausgeschickt. Und diese Einladung spricht er heute zu dir. Und er lädt dich ein, in der Berufung zu leben, die er für dich hat. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich auch nicht übersehen. Die Einladung ist rausgeschickt. Die Einladung steht hier. Wandel würdig in deiner Berufung. Er lädt dich ein, in dieser Berufung zu leben. Einladung, die erste Bedeutung von Berufung. Es hat noch eine zweite Bedeutung. Aufforderung, Aufforderung. So im jugendlichen Kontext ist es so, dass man immer, wenn man in eine Gruppe kommt, dass man sich begrüßt. Mit Hand oder Bro-Code oder eine Umarmung, wie auch immer. Ich hatte einen Moment, wo ich ein bisschen später gekommen bin und haben sich schon Gruppen gebildet, man hat sich im Kreis zusammengestellt und ich kam dann so nach und wollte dann so die Leute begrüßen und es war halt so ein geschlossener Kreis. Und dann kam ich von hinten so an diese Gruppe dran und habe meine Hand so ausgestreckt und ich dachte, man hat meine Hand gesehen und streckt sich so aus und merke, keiner hat es gesehen. Und dem Menschen, den ich die Hand geben wollte, er hat es nicht gesehen. Und dann sehe ich, dass von Weitem die anderen es aber gesehen haben und in diesem Moment denke ich, oh nein, was für ein peinlicher Moment. Ziehe ich meine Hand jetzt zurück und die haben es gesehen und er nicht. Und ich habe meine Hand ausgestreckt und dachte mir, nee, ich kann jetzt keinen Rückzieher machen. Und ich war so am Hoffen, dass er meine Hand jetzt sieht. So, ne? Und er stand so ein bisschen seitlich zu mir. Und auf einmal fing ich an, so meine Hand ihn so zu berühren, damit er mich sieht und meine Hand annimmt. So, ne? Und dann habe ich ihn so berührt, dann sieht er das und hat meine Hand genommen. Und dann dachte ich, puh. Peinlicher Moment gerettet. So, ne? Dass ich jetzt nicht da im Leeren stand. Wenn jemand eine Hand hinstreckt, ist es eine Aufforderung, diese Hand zu ergreifen, richtig? Wenn jemand die Hand hinstreckt und sagt, nö, will ich nicht, dann ist es ja so eine Art Ablehnung. Nee, ich komme dieser Aufforderung nicht nach, dem eine Hand zu geben. Sondern man will immer schnell die Hand geben, umarmen und so, das ist ja eine Höflichkeit. Aber genau das ist das Gott, dir auch heute Morgen zeigen will. Er streckt seine Hand dir hin und wartet, dass du sie ergreifst. Und bei Gott ist es nicht so, dass er denkt, oh, was für ein peinlicher Moment, ich rufe ihn, ich strecke meine Hand hin und er ergreift diese Berufung gar nicht. Aber Gott zieht sie nicht zurück. Er wartet und wartet und wartet und bei einigen vergehen Zeiten, Monate, Jahre. Und Gott streckt seine Hand und er sagt, ich rufe dich, ich fordere dich auf, ergreife die Berufung, die ich für dich habe und lass die Hand Gottes nicht leer im Raum stehen. Das ist, was Berufung auch bedeutet. Bedeutet Einladung zum einen, Gott lädt uns ein, andererseits fordert Gott uns auf. Hey, ich weiß, wie ich dich geschaffen habe. Ich weiß, mit welcher Persönlichkeit, mit welchen Gaben und mit allem dein Hintergrund. Ich weiß es. Und genau dafür habe ich eine Berufung für dich. Ergreife sie. Und du merkst schon, Gott kann einladen, Gott kann auffordern, aber Gott wird dich nicht zwingen. Er will dich zwingen, in deiner Berufung zu leben. Aber er wünscht es sich. Er wünscht sich so sehr, dass du in deine Berufung hineinkommst. In der Berufung zu leben, die Gott für dich hat. Was bedeutet jetzt genau Berufung hier? Wenn wir den Kontext weiterlesen von diesem Vers, dann sehen wir, dass Berufung hier in erster Linie damit zu tun hat, dass Gott mit uns in einer Beziehung leben möchte. Dass Gott mit dir in einer Beziehung leben möchte. Und ich habe hier so eine Flipchart angefragt, um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Und ich hoffe, es gelingt mir. Kann man das lesen? Gottes Kind. So, Gottes Berufung für dein Leben ist es, mit dir in einer persönlichen Beziehung zu leben. Gottes Berufung ist es, dass du sein Kind wirst und er dein Vater sein darf. In Vers 6, in Epheser 4, lesen wir, Gott, der Vater von allen seinen Kindern. So, das ist die höchste und größte Berufung, die du jemals in deinem Leben haben kannst. Ein Kind Gottes zu sein. Eine Tochter Gottes zu sein. Ein Sohn Gottes zu sein. Ist die höchste Berufung, die du jemals haben kannst. Es ist für Gott die wichtigste Berufung, die wichtigste Beziehung, die er mit dir haben möchte. Folgst du dieser Berufung? Sein Sohn, seine Tochter zu sein, in dieser Beziehung mit ihm zu leben, wo er dein Vater sein darf. Gott lädt dich ein. Ja, er fordert dich auf, er ruft deinen Namen, er sehnt sich so danach, es ist ihm nicht egal, sein Kind zu werden. Die Berufung Gottes. Was mir aufgefallen ist, wenn wir diesen Vers in Epheser 4,1 nochmal lesen, da steht, wandelt würdig eurer Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dieses Wort berufen steht im Passiv. Wem sagt das was? Ja, einigen. In der deutschen Sprache haben wir aktiv und passiv. Aktiv bedeutet, dass ich selbst etwas tue. Passiv bedeutet, dass jemand anders etwas mit mir tut. Berufen steht hier nicht im Aktiv, nicht ich habe mich berufen zum Kind Gottes, sondern Gott hat mich berufen. Er hat auch nicht gefragt, ob ich möglicherweise offen wäre. Nein, er hat bereits gesagt, ich bin offen, Samuel, mit dir in eine Beziehung zu treten und ich mache den ersten Schritt auf dich zu und ich rufe dich, werde mein Kind. Da gab es mich noch gar nicht und Gott wollte schon eine Beziehung zu mir. Du bist gerade geboren und Gott hat schon entschieden, ich will eine Beziehung mit dir. Ich will, dass du mein Kind wirst. Gott ist derjenige, der hier aktiv ist, der Erste. Und er lädt uns ein und fordert uns auf, diesem Ruf zu folgen, dieser Berufung zu folgen, Ja zu sagen. Aber dieses Ja wird Gott nicht von uns abnehmen. Es bleibt in unserer Verantwortung, zu entscheiden, will ich dieser Berufung folgen? Will ich in diese Beziehung eintreten? Will ich mich als ein Kind Gottes sehen? Das ist unsere Entscheidung. Aber die Hand Gottes ist ausgestreckt und die Einladung ist rausgeschickt. Wen fragst du? Wenn du Gott fragst, ist das deine Antwort? Ich komme zu meinem zweiten Teil. Berufen, ein Kind Gottes zu sein, ist das Höchste und Größte. Und ich möchte dir das nochmal kurz veranschaulichen. Ich leite eine Kleingruppe und da habe ich junge Männer aus Iran. Ja, hier ist jemand aus Iran auch. Ja. Und er hat Schlimmes durchgemacht. Hat Verfolgung erlebt, Ablehnung erlebt in dem Kontext, wo er gelebt hat. Und ist quasi geflohen jetzt nach Deutschland. Ist bei mir in der Kleingruppe. Und es kommen andere Männer, die auch aus Iran kommen, aber ein anderes Volk. Und die sind miteinander verfeindet. Und er denkt sich, Samuel, ich bin aus Iran bis nach Deutschland geflohen. Aufgrund der Herausforderungen, die ich da habe. Jetzt bin ich hier und jetzt kommen dieselben Menschen auch hier hin zu mir in die Kleingruppe. Und jetzt stehe ich hier und jetzt kommen diese Männer auch hier hin. Und ich bin ja wegen ihnen geflohen. Und jetzt kommen die hier hin und wollen mit mir auch Gott anbeten. Wollen jetzt mit mir zusammen beten, Bibel lesen. Und ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ich nenne ihn mir einfach jetzt Mohammed. Mohammed, bei Gott gibt es nicht Iraner, Deutsche, Russlandsdeutsche. Bei Gott gibt es nur Kinder Gottes oder keine Kinder Gottes. Das ist, wie Gott die Welt sieht. Er sieht nicht die Hautfarben, er sieht nicht die Trennungen, die wir vornehmen, geografisch, menschlich, was auch immer. Er sieht nur, ich will mit diesen Menschen in einer Beziehung leben, als meine Kinder. Und die Menschen entscheiden sich, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und da gab es eines Tages, den Tag, wo wir dann gebetet haben und Mama durfte das Gebet leiten. Und dann in dem Gebet sagt er, ich hatte Schwierigkeiten mit euch, spricht die Männer an. Aber jetzt habe ich verstanden, es gibt keine Iraner und das, sondern es gibt nur Kinder Gottes. Und weil ich mich entschieden habe, mit diesem Gott in einer Beziehung zu leben, bin ich sein Kind. Und weil ihr entschieden habt, mit Gott in einer Beziehung zu leben, seid ihr auch Kinder. Und deshalb sind wir Brüder in Gott. Es war ein starker Moment. Da ist vieles passiert. Ich will es gar nicht alles nennen. Aber was für eine Offenbarung zu sehen, bei Gott gibt es nur Kinder Gottes oder noch keine Kinder Gottes. Und dass all die Trennungen, die wir so vornehmen, die Gesellschaft uns vormacht oder die Entfernung, die gibt es bei Gott nicht. Und Gott ruft alle Menschen, seine Kinder zu werden. Einer von fünf, ich habe ein Bild mitgebracht, wo eine Hand zu sehen ist. Vielleicht kann man das gleich sehen hier. Genau. Ich habe die Geschichte von einem Evangelisten gehört, der auf die Straße gegangen ist und der hat die Menschen angesprochen und hatte eine sehr interessante Art und Weise, das zu tun. Er hat dann sich so einen Bodybuilder rausgesucht, geht zu ihm hin und so eine, und dann kommen die ins Gespräch, Gott und die Welt und so, und dann irgendwann fragt er ihn so, wie viele Finger hast du? Ich habe 5 Finger. Für wie viel Geld würdest du mir einen von den Fingern abhacken? Bodybuilder guckt so, nee, das ist mein Finger, den werde ich behalten. Nee, ganz ehrlich, so 1 Million für den kleinen Finger, weil der ist so klein, den braucht man doch gar nicht so wirklich im Leben, aber dann bist du reicher. Wärst du bereit, mir diesen einen Finger zu geben? Der Bodybuilder guckt, nein, also ich will mich doch nicht verstümmeln, nee. Ich werde alles, was ich habe, bei mir behalten. Und der Evangelist, der reizt es aus und der, okay, dann, wie sieht es aus mit einem Zeh? So, ne? Interessante Herangehensweise, auf jeden Fall wollte er den Wert herausstellen. Du bist nicht bereit, irgendwas von deinem Körper für Geld hinzugeben, aber du weißt nicht, was nach dem Tod passiert und bist bereit, dein ganzes Leben wegzuwerfen für etwas, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Aber Gott hat dich wertvoll gemacht und er will dich retten. Ja, du bist ihm wichtiger als nur ein Finger. Aber ich möchte mal auf diesen einen Finger eingehen. Einer von 5. Was kann das bedeuten? Du bist gemeint mit einem von diesen 5 Fingern und das möchte ich dir natürlich jetzt gleich erklären. Epheser Kapitel 4, selbes Kapitel immer noch, Vers 7 jetzt. Wir gehen jetzt weiter in demselben Gedankengang. Vers 7 steht folgendes. Jedem Einzelnen von uns, Paulus, er spricht zu Christen, er spricht heute zu dir, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott, jetzt spricht Paulus zu dir, jedem Einzelnen von den Kindern Gottes, ist etwas gegeben. Aber was für mich wichtig ist, dass jeder Einzelne von euch sich angesprochen fühlt. Wenn du ein Kind Gottes bist, spricht dieser Vers dich jetzt an. Wenn du Ja gesagt hast zu Gott, in einer Beziehung zu leben, dann redet Gott jetzt zu dir, jedem Einzelnen von uns. Aber ist die Gnade gegeben worden. Jeden Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden. Welche Gnade ist uns hier gegeben? Ich weiß nicht, ob du schon Predigten über Gnade gehört hast. Das Wort Gnade ist ein sehr großes Wort. Man kann es unterschiedlich füllen. Ich habe die Gnade bekommen, gerettet zu sein. Ich habe die Gnadengabe bekommen von Gott. Ich habe die Gnade bekommen, zu heiraten. Ich habe die Gnade bekommen, geheilt zu sein. Es gibt unterschiedliche Gnadenbegriffe, die wir benutzen. Aber die Frage ist doch hier, was ist hier jetzt mit Gnade gemeint? Jeden Einzelnen von uns ist etwas gegeben, und zwar Gnade. Welche Gnade? Welche Gnade ist uns hier gegeben worden? Und das finden wir heraus, wenn wir ein Kapitel zurückgehen und sehen, wie Paulus dieses Wort Gnade füllt. Und er sagt dort, mir ist die Gnade gegeben, als Apostel Jesu Christi zu dienen, den Menschen, die keine Juden sind. Ein Kapitel vorher. Und dann das Kapitel, in dem wir uns jetzt befinden, sagt er, und auch euch ist die Gnade gegeben worden. Also dieselbe Gnade, wie Paulus seine Apostelamt jetzt bekommen hat, aus Gnade, ist auch uns eine Gnade gegeben worden. Und dieses Wort Gnade bezieht sich auf die zweite Berufung, nenne ich sie jetzt mal, die Gott für dich hat. Lass uns mal weiterlesen. Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade, und jetzt ganz wichtig, nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. So, wir haben verstanden, die Gabe, die Jesus uns geben will, die Gnade, irgendwas mit Berufung, okay. Und jetzt steht hier, nach dem Maß. Und Maß kann man auch mit einer Portion übersetzen. Wenn du ein Kuchenstück hast, kriegst du eine Portion von diesem Kuchen. Du kriegst nicht alles, du kriegst nur einen Teil. Mit Maß kann man Portion oder ein Teil übersetzen. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Hand. Wenn die Hand das Ganze wäre, dann hast du eine Portion von dieser Hand bekommen, entweder den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger oder den kleinen Finger, eine Portion nach dem Maß der Gabe, also die Gabe kommt von Jesus. Jesus ist der, der hier etwas gibt. Was gibt er uns hier? Welche Portion, welchen Teil will er dir in zweiter Folge geben? Dann ist jetzt die Frage, wir haben geklärt, was Gnade ist, hat etwas mit Berufung zu tun. Wir haben geklärt, dass ein Maß bedeutet, eine bestimmte Portion ist für mich gedacht. Und jetzt auch, was ist denn die Gabe von Jesus? Was ist damit gemeint? Und vielleicht merkst du schon, dass ich hier einen großen Wert darauf lege, wie es in der Bibel steht. Wortwörtlich, habe hier auch eine Übersetzung, Schlachter 2000, ist eine wortwörtliche Übersetzung. Ich benutze es extra, um genau zu sehen, was steht denn hier im griechischen Grundtext, um genau zu sehen, ist das Wort wirklich damals im Griechisch geschrieben worden oder einfach nur sinngemäß eingefügt von den deutschsprachigen Bibelübersetzungen, die wir auch haben, was auch gut ist. Aber jetzt brauchen wir ganz genau die Wörter, die da stehen. Und da steht, Jesus hat dir ein bestimmtes Maß von seiner Gabe gegeben. Und jetzt könnten wir spekulieren, was ist diese Gabe? Du könntest sagen, dass ich eine Frau bin, ist diese Gabe, oder dass ich ein Mann bin, oder dass ich schnell laufen kann, oder dass ich musikalisch bin, oder dass ich singen kann. Wir könnten das unterschiedlich füllen. Der Punkt aber ist, wir würden nur spekulieren, was gemeint ist. Wir wüssten nicht, was Gott hier meint. Was ist denn jetzt gemeint mit dieser Gabe? Ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du die Bibel liest, Vers für Vers, und nicht weißt, was gemeint ist mit diesem Wort oder mit dem, was in diesem Vers steht, ein Tipp. Lies weiter oder von vorne. Ist immer gut. Warum? Der Kontext erklärt es oft selbst, was in diesem einzelnen Vers gemeint ist. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir lesen einfach erstmal weiter, auch wenn wir noch nicht wissen, was Gabe jetzt hier genau bedeutet. Deswegen lesen wir weiter. Vers 11 habe ich natürlich schon vorgearbeitet. Vers 11 finden wir die Antwort. Und da steht Folgendes. Jesus aber, er hat uns Apostel gegeben und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer. Kennt jemand diesen Vers? Ja, ist bekannt. Wurde oft zitiert. Lass uns mal schauen, ob wir den richtig verstanden haben. Weil etwas gelesen zu haben, etwas zu kennen, bedeutet nicht, es verstanden zu haben. Etwas zu verstehen hat oft mehr mit etwas mehr Mühe zu tun. Genauer hinzuschauen, sich die Mühe zu machen, zu forschen. Und das wollen wir jetzt tun. Also vorher wird gesagt, Jesus gibt uns eine Portion von seiner Gabe. Und jetzt steht hier, und die Gabe, die Jesus gibt, ist... Und die einen hat er als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und Lehrer berufen. Und vielleicht fällt dir auf, das sind genau 5 Berufungen, die da sind. Und das möchte ich gerne hier auch veranschaulichen. Ich mache mal hier. Okay, der ist nicht so gut. Besser. So, machen wir hier zweiten rein. So, was hat Jesus gegeben? Apostel, was steht dann? Propheten. Was dann? Und dann? Und Lehrer, ne? So, jetzt habe ich das mal so gut ich konnte hier aufgeschrieben. Also Jesus gibt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich habe das jetzt mal so in der zweiten Reihe angeordnet. Die erste Berufung ist, Gottes Kind zu sein. Die wichtigste und größte. Warum? Wenn du eines Tages sterben wirst, dann wirst du zu Gott in den Himmel kommen. Und was bleiben wird, ist, du bleibst auch dort Kind Gottes. Auf dieser Erde entscheiden wir, ob wir Kinder Gottes werden oder nicht. Aber wenn wir uns entscheiden, Kinder Gottes zu werden, bleiben wir es in alle Ewigkeit. Das Zweite, wir können uns auch entscheiden, die Berufung Gottes anzunehmen, die er für uns hat. Eine Portion von diesem Kuchenstück. Aber sobald wir gestorben sind, endet diese Berufung im Himmel. Brauchen wir keine Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten mehr. Da gibt es nur noch Kinder Gottes. Deswegen, der erste Schritt ist es, ein Kind Gottes zu werden. Und dann, sagt Jesus, gibt er seiner Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Lass uns mal anschauen, wie das jetzt hier genau gemeint ist. Jesus sagt, und er gibt Apostel seiner Gemeinde. Jetzt schau mal genau hin. Da steht nicht, und er hat etlichen die Gabe gegeben, ein Apostel zu sein. Da steht, er gibt Apostel. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du etwas an Gabe bekommst, dann ist es hier, Gott gibt dir jetzt das iPad, hier hast du die Gabe, ein iPad zu haben. Das habe ich jetzt bekommen gerade. Aber ich kann es auch wieder weglegen und dann habe ich die Gabe weggelegt. Ich habe es nicht mehr. Aber da steht nicht, dass ich eine Gabe bekommen habe als Apostel, Prophet, Hirten oder Lehrer, sondern da steht, und er hat Apostel gegeben in seine Gemeinde. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die Menschen schon von ihrer Kindheit an berufen waren, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer oder Evangelisten zu sein. Und jetzt nimmt Gott diesen Evangelisten und gibt ihn seiner Gemeinde, damit er in dieser Gemeinde dient. Kannst du das sehen? Das ist nicht, Gott, bitte, gib mir die Gabe, was ist denn so angesagt? Hirte, ja, gib mir die Gabe jetzt. Nein, Gott hat bereits entschieden, wer ein Hirte ist, wer ein Prophet ist, wer ein Apostel ist, wer ein Evangelist ist und so weiter. Er hat es bereits entschieden und jetzt gibt er diese zweite Berufung seiner Gemeinde. Vorher haben wir gelesen, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gabe nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden, dass wir eine Portion von dem bekommen haben als Berufung für unser Leben. Ich persönlich glaube, das lese ich nicht in der Bibel, ich persönlich glaube, es ist mir auch immer ganz wichtig, das zu trennen, was ich wirklich erkenne in Gottes Wort und was nicht. Und das sage ich dann auch. Ich persönlich glaube, dass die Berufung für uns als Kinder Gottes, für alle Menschen da ist und genauso auch eine von diesen Berufungen für alle Kinder Gottes. Aber diese Berufung, Apostel, Hirte, Prophet, Evangelist zu werden, wird erst aktiviert, wenn wir Kinder Gottes werden. Das ist einfach, was ich so glaube, das sage ich mal einfach so, kann ich jetzt nicht begründen. Aber das ist so, was ich sehe, sobald wir Kinder Gottes sind, ist es für Gott wichtig, dass wir in unsere Berufung hineinkommen, um darin zu leben. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dich schon da irgendwo einordnen kannst, ob du sagst, ich bin Prophet, auf jeden Fall. Oder ich bin Hirte, auf jeden Fall. Oder Lehrer, oder Evangelist, oder Apostel, auf jeden Fall. Vielleicht weißt du das, vielleicht hast du hier und da so ein paar Ansätze gesehen, vielleicht haben andere Menschen das schon über dein Leben gesagt. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne von uns die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi bekommen hat, eine von diesen Berufungen zu sein. Kommen wir zum dritten und letzten Teil. Wozu bin ich denn jetzt berufen? Was soll ich damit tun? Nur ein Wort will ich dir mitgeben: Ausrüsten. Ich war letztes Jahr mit meiner Familie im Urlaub. so kurz bevor unser drittes Kind jetzt gekommen ist und war in der Türkei und es war einigermaßen gut, die andere Seite war nicht so gut, weil wir fast die Hälfte der Urlaubszeit krank waren, wir waren fast nur im Hotelzimmer und eine Krankheit nach der anderen, wurden alle mal angesteckt, das war nicht so schön, aber auf dem Rückweg im Flugzeug dachten wir, okay, jetzt ist der Urlaub gewesen, so wie er ist, lassen wir so stehen und jetzt fliegen wir einfach mal zurück. Dann sitze ich da im Flugzeug, gucke aus dem Fenster raus und sehe genau das, diesen Flügel vom Flugzeug so. Ne? Und sieht so schön aus, die Wolken da unten und so alles. Und dann plötzlich gucke ich genauer hin und merke, da ist so eine richtig große Roststelle gewesen an diesem Flügel. Und ich gucke genauer hin und auf einmal sehe ich, das ist eine ziemlich große Roststelle, die ich da gerade sehe. Wie genau ist denn das jetzt zu verstehen? Weil der Flügel, der war schon so geknickt, so nach oben, ne? Und ich dachte mir, Mensch, dieser Flügel, der sieht gar nicht so stabil aus, aber dieses Flugzeug ist ja so schwer und so viele Menschen sind da drin, ne? Wie machen wir das denn jetzt hier? Und ich sehe das so und auf einmal kriege ich Angst. Meine Familie sitzt im Flugzeug, wenn dieser Flugzeug jetzt abstürzt und so, dann war es das mit uns und so. Ne? Und ich gucke so, hat das jemand gesehen, bevor wir losgeflogen sind? Wurde das geprüft? Gab es irgendwelche Mechaniker, die hier eine gute Ausbildung hatten, das auch wirklich zu erkennen? War jemand ausgerüstet genug, um zu erkennen, ob dieser Flügel uns trägt bis nach Deutschland oder nicht? In dem Moment war mir das nicht mehr egal, wie gut dieses Flugzeug gebaut wurde. Es war mir sehr wichtig. Wie gut wurde diese Person ausgerüstet? Das war mir in diesem Moment wichtig. Und ich glaube, dass das genau das Ziel ist, von jeder dieser Berufungen die anderen auszurüsten. Auszurüsten. Das Ziel der zweiten Berufung ist nicht zu sagen, ich bin Lehrer, jetzt nennt mich alle mit dem Titel Lehrer Samuel Ochs. Oder ich bin Apostel, nennt mich jetzt so. Es geht nicht um Titel, es geht auch nicht damit zu prahlen, es geht auch nicht zu sagen, erzähl das weiter, sondern es geht einzig und allein darum, dass diese Berufungen dazu da sind, um den Kindern Gottes zu dienen. Und das lesen wir, wenn wir den Vers weiterlesen, jetzt Vers 12, da steht Folgendes. Jesus hat gegeben, Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten und weiter, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. So hier geht es darum, dass Jesus, er hat diese Berufung gegeben, damit sie die Heiligen, die Kinder Gottes ausrüsten für das Werk des Dienstes. Und was ist dieses Werk? Dass sie anfangen, ebenfalls in ihrer Berufung zu leben und hier hineinwachsen. Das heißt, all die Menschen, die bereits ihre zweite Berufung kennen, haben das Ziel, die Kinder Gottes, die ihre zweite Berufung noch nicht kennen, zu helfen, ihre Berufung hineinzuwachsen und ebenfalls mitzuhelfen, dass der Leib Christi erbaut wird, dass Menschen zurück zu Gott finden, dass Menschen Kinder Gottes werden, die es noch nicht sind. So, das ist das Ziel von dieser zweiten Berufung. Wenn du sagst, ich bin Hirte, dann möchte ich dir jetzt sagen, das Ziel von deiner Berufung ist es, dass du die Kinder Gottes ausrüstest, hirtlich zu werden, sage ich jetzt mal. Ja, hirtlich zu werden. Vielleicht sagst du, meine Berufung ist es, Prophet zu sein. Dann ist es das Ziel deiner Berufung, die Kinder Gottes zu helfen, prophetisch zu werden. Ich möchte einen Gedanken weitergehen. Oft ist die Vorstellung, dieser Mensch, der spricht gerne neue Menschen an über den Glauben. Aber ich bin nicht so ein Typ. Ich kann das nicht so, ich bin nicht so. Er ist Evangelist, ich nicht. Er soll die Menschen ansprechen, die neu sind, weil ich kann nicht so gut reden, ich bin nicht so dieser Typ. Soll er das machen? Wie gut, dass es unterschiedliche Berufe in Gottes Reich gibt. Hast du schon mal gehört? Ja. Wenn wir diesen Vers richtig verstehen, dann widerspricht das diese These. Der Evangelist ist in erster Linie nicht dazu da, dass er die Aufgabe macht, andere Menschen anzusprechen. Der Evangelist ist in erster Linie da, damit er den Kindern Gottes hilft, dass auch sie evangelistisch werden. Habt ihr diesen Punkt? Wir sind alle dazu gerufen, nicht berufen, Evangelisten zu sein, dazu gerufen, evangelistisch zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind nicht alle dazu berufen, Propheten zu sein. Wir sind alle gerufen, prophetisch zu sein. Merkt ihr das? Wir sind nicht alle berufen, Hirten zu sein, aber wir sind alle gerufen, hirtlich unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu leben, Beziehung zu leben, Liebe und Wahrheit mit unseren Mitmenschen zu leben. Das ist nicht nur der Hirte. Ich habe die Berufung nicht, deswegen kann ich einfach über die Menschen herziehen, so bin ich halt. Nein, wir sind alle gerufen, hirtlich, gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Wenn dieser Vers Gottes Wort ist, dann ist das Ziel von der Berufung, dass wir die Kinder Gottes helfen, apostolisch zu werden, prophetisch zu werden, hirtlich zu werden, lehrend zu werden, dass sie in der Lage sind, andere zu lehren, Gottes Wort auszuteilen, das Evangelium weiterzuleben, dass wir ihnen helfen, hirtlich zu werden, dass sie in der Lage sind, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist das Ziel von dieser Berufung. Und nicht, ah, hier haben wir jetzt einen Propheten, er soll jetzt prophetisch reden und ich genieße das einfach. Nein, er ist dazu da, um dir zu helfen, prophetisch zu werden. Dass auch du anfängst, Gottes Stimme zu hören und es weiterzugeben. Hast du diesen Gedanken? Das ist, was ich hier in diesem Vers lese. Also genau der Widerspruch zu dem, was man oft hört. Ich will zum Abschluss eine Geschichte erzählen von Billy Graham. Er ist ein bekannter Evangelist und er sagte in meinem ganzen Leben, er ist ja 99 Jahre alt geworden und zum Ende seines Lebens sagte er, oft sind Menschen zu mir gekommen und sie haben gesagt, hey Billy, du machst so einen tollen Dienst, wir würden dich gerne ins Weiße Haus einladen, damit du dort ein Büro bekommst und so weiter und so weiter. Ne, Weißes Haus, wer war das schon mal? Ne? So, und dann sagt er aber, ich wurde von Gott berufen als Evangelist. Was bedeuten mir dann noch all die Angebote von Menschen? Wenn Gott mich berufen als Evangelist, dann werde ich auch die Arbeit eines Evangelisten tun für den Rest meines Lebens und nicht die Arbeit von einem Menschen. Wow. Er hätte so viel mehr Geld bekommen, so viel mehr anderes bekommen. Aber er hat Nein zu all dem gesagt, um in der Berufung, zweiten Berufung Gottes zu leben. Dann hat man ihn die zweite Frage gestellt. Billy, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn du nochmal leben dürftest? Und er sagte, ja, es gäbe eine Sache, die ich anders machen würde. Und zwar würde ich nicht mehr meine ganze Zeit dafür investieren, als Evangelist auf den verschiedenen Crusades zu sein und zu evangelisieren, ich würde viel mehr Zeit hineinstecken in den Gemeinden, die Kinder Gottes zu bevollmächtigen, auszurüsten, ebenfalls evangelistisch zu leben. Billy Graham ist gestorben. Er sagt, ich hätte viel mehr Kinder Gottes evangelistisch machen können. Ich hätte viel mehr Kinder Gottes in ihre Berufung als Evangelisten hineinführen können. Aber ich war zu stark ausgerichtet, nur die Menschen das Evangelium weiterzuerzählen und die Kinder Gottes, die Heiligen, nicht zuzurüsten. Wow. Was für eine Demut von so einem Vorbild, so einem geistlichen Menschen zu hören, dass er diese Wahrheit bis zum Ende seines Lebens nicht erkannt hatte. Lieber Prophet, Gottes Wille für dein Leben ist es in erster Linie, dass du die Kinder Gottes hilfst, prophetisch zu werden. Lieber Hirte, Gottes Wille für dein Leben ist es, dass du den Menschen, den Kindern Gottes hilfst, dass sie hirtlich werden. Apostel, dass du den Menschen hilfst, apostolisch zu werden. Lehrer und so weiter. Natürlich lebst du, das ist ganz natürlich, dass du anfängst, das zu tun. Das solltest du auch, damit du glaubwürdig wirst. Aber vergiss nie, wozu Gott dir die zweite Berufung gegeben hat. Nicht um zu glänzen, sondern um die Kinder Gottes zu helfen, in ihre zweite Berufung hineinzukommen oder eben nur evangelistisch, prophetisch, hirtlich, lehrend oder apostolisch zu werden. Wir alle sind gerufen. Und das ist, was ich hier lese. Amen. Ich möchte mit euch beten, lasst uns gemeinsam aufstehen. Halleluja, Jesus, ich danke dir für die Gelegenheit, dein Wort nochmal ganz intensiv zu schauen, zu erforschen, zu hören, was du uns heute sagen willst. Wir wollen genau hinhören. Wir wollen nicht denken, dass wir das schon alles kennen und wissen. Nein, wir wollen es verstehen. Wir wollen es erforschen. Wir wollen ergründen, was hast du hier gemeint. Jesus, und was wir heute erkennen ist, die wichtigste und größte Berufung ist es, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Und wenn wir diese Berufung ergriffen haben, wenn wir dieser Einladung gefolgt sind, wenn wir dieser Aufforderung Ja gesagt haben, dann ist eine zweite Berufung für uns, dass wir in unserer Berufung als Apostel, als Propheten, als Hirten, als Lehrer, als Evangelisten einsteigen, Ja sagen und anfangen, in ihr zu leben. Was bedeutet, dass wir uns als Mitarbeiter Gottes Reich sehen, dass wir nicht zum Gottesdienst kommen, nur um zu empfangen, sondern dass wir sagen, ich habe eine Berufung und dieser Berufung will ich dienen. Ich will meinen Brüdern und Schwestern hier helfen, dass sie ebenfalls meiner Berufung entsprechend prophetisch oder evangelistisch oder apostolisch werden. Herr, korrigiere unsere Gedanken, unsere Erkenntnisse. Wahrheit macht uns frei. Weil erst wenn wir die Wahrheit kennen, können wir die Lüge entlarven. Wenn wir nur die Lüge kennen, kann sie sich als Wahrheit darstellen. Aber wenn wir dann die Wahrheit kennen, wird die Lüge entlarvt. Jeder Einzelne von uns ist berufen. Amen. Bist du berufen? Du bist berufen.